Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PIKT.de und Detektor FM.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit Autorinnen und Viellesern über ihre Lesebiografie. Darüber, wie das Lesen ihr Schreiben bestimmt, wie sie ihr Bücherregal organisieren und was sie am liebsten lesen.
Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
Dieser Podcast wird ermöglicht durch mojoreads.de. Mojo ist der neue Bioladen für Bücher im Netz. Hier findet ihr alle Bücher, ob Print oder E-Book. Ihr könnt sie an jeder beliebigen Stelle Probe lesen und euch auf der Plattform über das Gelesene austauschen. Wer Bücher empfiehlt, die dann gekauft werden, verdient 10% mit. Für Rezensionen und Kurzbesprechungen bekommt ihr Credits, die ihr dann wieder für neue Bücher auf der Plattform ausgeben könnt. Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Annette Gröschner ist Autorin, Performerin, Chronistin und Journalistin. Die 1964 in Magdeburg Geborene arbeitet oft zwischen den Künsten, weil sie sich schnell langweilt und kein Sitzfleisch hat. Aber auch, weil sie klassische Germanistik studiert hat und ihr schon damals die strikte Trennung nach Gattungen und Genres nicht behagte. Dass sie überhaupt zum Studium zugelassen wurde, lässt sich nur mit der Willkürherrschaft des DDR-Regimes erklären. Schon als Schülerin hatte Annette Gröschner Probleme mit der Staatssicherheit. Ihre damals auf Wandzeitungen veröffentlichten Gedichte tauchten nach der Wende, da hatte sie sie selbst schon längst verbrannt, in den über sie angelegten Akten der Stasi wieder auf. Seit ihrer Diplomarbeit über Inge Möller, Schriftstellerin und erste Frau Heiner Müllers, ist Annette Gröschner begeisterte Archivgängerin. Bestes Beispiel für ihre Akribie, Recherche und Sammelwut ist ihre aktuelle Veröffentlichung über 50 Jahre Berliner Frauenbewegung, die letztes Jahr unter dem Titel Berolinas zornige Töchter erschienen ist. Dass sie sich gern verzettelt und festliest, ist unser Glück. Ein Buch ergibt das nächste. Ihr schriftstellerisches Werk umfasst Sachbücher, Theaterstücke, Gedichte, Dokumentarliteratur und Romane. Auch wenn sie gegen diese Unterscheidungen und Schubladen anschreibt, weil sie Regale lieber mag. Herzlich willkommen, Annette Gröschner.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, mit mir über das Lesen zu sprechen. Gibt es in deiner Lesebiografie thematische Inseln, bleibende Interessen für Themen, die dich schon als Kind umgetrieben haben?
Als Kind ist vielleicht zu viel, aber was so ein Lebensthema ist oder immer gewesen ist oder was mich auch nach wie vor interessiert, ist Krieg. Also Krieg und was der Krieg mit Menschen macht. Da habe ich mich viele, viele Jahre mit beschäftigt und das ist so ein Thema, wo ich auch eigentlich nicht aufhören kann, weil es so das eigene Leben so bestimmt hat und jetzt eben dadurch, dass wir jetzt auch mit vielen anderen zu tun haben, die aus Krisenländern gekommen sind und ebenfalls Kriegserfahrung haben, dadurch ist es auch wieder, also wird das immer wieder erneuert oder auch so diese gegenwärtige Lage lädt ja jetzt auch nicht dazu ein, zu denken, der Frieden könnte ewig sein. Also es ist so ein Thema, was mich von klein auf beschäftigt, quasi in der zweiten Generation. Also ich selber habe keinen Krieg erlebt, aber er wurde mir sozusagen mit eingepflanzt. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich gerade so als 20-Jährige angefangen habe, viel dieser Literatur zu lesen, die mit Kriegen zu tun hatte. Und später in der Germanistik auch meine Diplomarbeit über Inge Müller geschrieben habe, die ja eines der stärksten Kriegserlebnisse in Gedichten verarbeitet hat und die sich dann ja auch kurze Zeit später das Leben genommen hat, auch aus diesen Kriegserfahrungen heraus. Also das ist ein Thema, was mich eigentlich mehr oder weniger immer bestimmt hat, auch mal mehr, mal weniger. Also wofür ich mich natürlich auch immer interessiere, ist Gegenwart. Auch Gegenwartsliteratur, die sich wirklich mit der Gegenwart auseinandersetzt. Was mich natürlich auch immer umtreibt, ist Literatur von Frauen. Also das war, glaube ich, von klein auf, dass ich mich dafür interessiert habe, was Frauen schreiben. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich eigentlich immer Schriftstellerin werden wollte, schon ganz früh, also eigentlich seit ich schreiben kann. Und natürlich immer eine Frage ist, wer sind deine Vorbilder, ja? Und da habe ich natürlich auch immer nach Frauen gesucht.
Du bist 1964 in Magdeburg geboren und hast deine Kindheit und Jugend und auch noch deine Studentenzeit in der DDR verbracht. Waren für dich Bücher, die du lesen wolltest, zugänglich?
Also ich für meine Generation kann sagen, jein. Aber wenn ich so rekapituliere, muss ich sagen, dass ich natürlich viel mehr Literatur gelesen habe, als ich das heute mache. Schon alleine aus Zeitgründen und aus Gründen der Ablenkung. Die war ja nicht so groß, die Ablenkung. Und ich habe natürlich am liebsten Bücher gelesen, die schwer zu kriegen waren oder vielleicht sogar verboten waren. Und das hat dazu geführt, dass ich wahnsinnig viel gelesen habe. Wir haben jetzt neulich mal drüber gesprochen. Ich gehöre zu der Generation derjenigen, die in der DDR aufgewachsen sind, die das meiste gelesen hat, weil in der Zeit, als wir aufwuchsen, plötzlich ganz viel verlegt wurde. Also da wurde Kafka verlegt, da wurde Joyce verlegt. Also überhaupt viele amerikanische Autoren, die wir auch kennengelernt haben, einfach weil sie plötzlich erschienen sind, auf schlechtem Papier gedruckt und schwer zu kriegen. Aber wenn ein Buch erstmal raus war, dann konnte man es ja auch ausborgen. Also man hat ja viel mehr geborgt. Ich habe auch nicht jedes Buch im Bücherschrank gehabt. Und dadurch hat man eben sehr viel gelesen, was eigentlich vorher die 10 Jahre älter waren, nicht lesen konnten oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen. Es gab natürlich auch immer Bibliotheken von Leuten, die alles hatten. Also ich weiß, als ich an meiner Arbeit über Inge Müller gearbeitet habe, war ich viel in der Wohnung von Heiner Müller und der hatte quasi alles das. Es war wie so ein verbotener Garten. Ja, so. Und
kam man an die verbotenen Bücher?
Ja, man, es kam immer darauf an, ob die Leute drauf gesessen haben. Bei Heiner Müller konnte man die einfach ausborgen. Also ich habe ganz viel, die Bibliothek ist ja jetzt in der Humboldt-Universität als Transitraum. Also die gesamte Bibliothek ist dahin gewandert. Und da habe ich viele Bücher wiedergefunden, die ich damals gelesen habe, die ich dann mal zu Hause hatte. Man hatte dann immer nur einen Tag Zeit oder eine Nacht. Also ich weiß, dass ich die Poststrukturalisten, so Foucault oder Deleuze, habe ich so eine Nacht für gehabt. Ja, es war ein anderes Lesen, weil es so aufgeladen war, ja. Also das so, vielleicht kannst du es nie wieder lesen, also lies es jetzt sofort und nimm dir die Zeit. Und man hat natürlich auch viel abgeschrieben. Also ich habe zum Beispiel Ulrike Meinhof abgeschrieben, Die Würde des Menschen ist antastbar, diesen Sammelband mit der Schreibmaschine, 5 Durchschläge. Dadurch habe ich eben vieles auch noch im Kopf. Das hat natürlich das Lesen nochmal verstärkt, weil man ja auch gleichzeitig es einmal durch den Körper gegangen war. Also wir haben viele Texte mit der Schreibmaschine abgeschrieben, vor allen Dingen auch Gedichte. Also Josef Brodsky, der zum Beispiel nicht erschienen ist in der DDR, den hat man eben quasi mit der Schreibmaschine abgeschrieben. Aber da würde ich jetzt auch so Liedtexte mit dazu zählen. Also auf den Schallplatten standen ja damals die Texte drauf. Also in den Hüllen waren diese schönen großen Blätter mit den Lyrics und ich weiß, Joni Mitchell habe ich quasi dann übersetzt und Sylvia Plath war so eine Autorin, die mich sehr beeindruckt hat und da habe ich die Sachen dann in der Staatsbibliothek gelesen, die ich nicht bekommen konnte. Also als Germanistikstudentin hatte ich natürlich auch den Vorteil, dass ich mir die Bücher Dozenten hatte, der mir einen Brief geschrieben hat, ein Begleitschreiben, dann bekam man auch die Sachen aus dem Giftschrank. Die feministische Literatur habe ich zum Beispiel aus dem Giftschrank gehabt.
Literatur hatte prinzipiell in der DDR einen anderen Stellenwert. Das kann man auch daran ablesen, dass du sehr früh Ärger mit der Staatssicherheit hattest, weil du geschrieben hast, weil du Gedichte geschrieben hast. Das heißt, Literatur wurde im Ganzen sehr viel ernster genommen, als es vielleicht heute der Fall ist.
Das auf jeden Fall. Literatur wurde ernster genommen. Also die wollten natürlich auch einen Überblick darüber haben, was man schreibt. Ja, also dass man ja nicht auf falsche Fährten gerät. Also es gab ja gleichzeitig auch eine Förderung, die ich ja auch bekommen habe am Anfang. Also das Schreiben war ja nicht verboten, aber es war natürlich die Frage, was man schreibt. Und dadurch hat es natürlich aber auch die Sinne geschärft dafür, welche Literatur will ich eigentlich selber schreiben und welche Literatur interessiert mich und also jenseits von irgendeinem Kanon oder so, ja. Also man hatte ja immer den Kanon, der quasi im Raum stand, sozialistischer Realismus, aber das war ja etwas, was wo man schon alleine gar nicht wusste, was das sein soll. Also und da war das schon gut, dass man da von vielen Seiten halt so einen Input hatte und dadurch, dass man auch so ein bisschen in so einer Spannung war, was darf man, was darf man nicht, wo gibt's, wofür wird man bestraft, wofür nicht. Und das war ja auch eine Willkürherrschaft, so dass man nicht wusste, kriegt man jetzt Ärger oder kriegt man keinen. Ja? Und aber eigentlich war es so für mich eigentlich immer das Schönste, irgendwo auf dem Bett zu liegen oder in einem Sessel zu sitzen und zu lesen. Und ich lese ja auch auf der Straße beim Gehen. Also.
Hing denn das Schreiben oder das Lesen immer mit dem Schreiben zusammen? Also was für einen Stellenwert hat das Lesen für deine Schreibpraxis gehabt oder auch bis heute?
Das geht so beides gleichzeitig ab, ja, das Lesen und das Schreiben. Also es gibt so bestimmte Phasen, wenn ich in einem Roman stecke, dann lese ich oft keine Romane. Also das, weil ich dann irgendwie denke, das könnte sich irgendwas übertragen, ja. Aber man kann ja auch Lyrik lesen oder Essays. Also es ist so ein bisschen abhängig davon, was ich selber gerade mache, was ich lese. Und natürlich auch, was ich bespreche. Also ich habe so bestimmte Interessen, auch so bei den Sachen, die ich rezensiere. Also vor allen Dingen auch Formen, die jetzt nicht so die gängigen, also es gibt ja immer noch so diesen seltsamen germanistischen Kanon, der irgendwie so aus der Klassik kommt oder aus der Aufklärung, in der Aufklärung angefangen, dass es irgendwie alles so seine Form haben muss, ja, und diese ganz klare Trennung der Genres und damit kann ich nicht viel anfangen und es ist aber immer noch wahnsinnig schwer für Leute, die quasi genreübergreifend arbeiten, ja auch mal einen Buchpreis zu kriegen oder so, ja, weil die Buchpreise werden zum Beispiel nur für Romane gegeben, aber was ist ein Roman, ja, und das wird dann doch oft sehr eng gesehen und also ich fand es damals toll, dass Svetlana Alexejewitsch den Nobelpreis gekriegt hat, weil die eben auch so eine Grenzgängerin war, ja, so ein also mit Material gearbeitet hat, was nicht fiktiv war. Also ich mag eigentlich so Literatur, die zwischen Fakt und Fiktion arbeitet. Das ist heute schwierig, weil sozusagen die Wirklichkeit ja schon aus quasi Fakt und Fiktion dauernd verwechselt und da ist es will dann jemand von der Literatur Wahrheit haben und da gehen bei mir natürlich auch immer so die Alarmglocken an, ja, weil da wird die Literatur auch wieder so ja, kriegt dann so eine Überhöhung oder so eine Aufgabe, die sie eigentlich nicht hat, ja. Also sie muss nicht, ist nicht für die Wahrheitsfindung zuständig unbedingt, ja. Kann sein, aber muss nicht sein, ja. Und ich mag eigentlich eher so die Schmuddelkinder, die quasi die Grenzen nicht kennen, die zwischen Stühlen sitzen und sich nicht entscheiden können und dabei große Literatur machen, ja.
Du schreibst ja auch über sehr weit auseinanderliegende Themen, also über Fußball, Schwerindustrie, Frauenbewegung, Architektur, Kunst, Politik, um nur mal ein paar.
Atomkraftwerke war auch eine Zeit lang ein Hobby von mir. Nein, ich habe damals gesagt, mich interessieren alle Themen und ich bin zwar eine Feministin und ich arbeite und das bin ich natürlich auch immer, aber ich interessiere mich nicht dafür, für den weiblichen Körper zum Beispiel, interessiert mich gar nicht. Ich möchte auch keine Literatur schreiben, wo Frauen sich gegenseitig ihre Mösen angucken oder so, sondern mich hat immer interessiert, wie gucke ich mit diesem weiblichen Blick auf Gegenstände, die allgemein als männlich gelten und da haben mich immer Sachen interessiert wie so Ingenieurswesen und dazu gehören natürlich auch Atomkraftwerke oder Kälteingenieure haben mich interessiert, interessieren mich noch Schwerindustrie und eben, ja, Verbrecherbanden. Ich finde auch großartig, unterwegs zu sein, um zu recherchieren. Und dieser letzte Punkt, dieses Sitzfleisch, sitzen bleiben und schreiben, das fällt mir eigentlich am schwersten. Ja. Und ich habe oft auch 3 oder 4 Projekte gleichzeitig. Und das heißt dann immer, dass man so Stapel von Büchern um sich hat, die so zu völlig abseitigen Themen sind. Also vor 2 Jahren habe ich über Grenzhunde gearbeitet an der Mauer. Da hatte ich dann so Literatur wie Der Diensthund lag dann neben irgendwelchen Lyrikbänden oder sowas. Jetzt war ich ganz froh, dass ich den Diensthund wieder los wurde, weil ich einen jungen Autor kennengelernt habe, der auch über Diensthunde geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, ich schicke ihm das Buch der Diensthunde. Vielleicht kann er was damit anfangen, weil es passt irgendwie nicht so richtig in meine Wohnung.
Wie integrierst du denn das Lesen prinzipiell in deinen Alltag? Gibt es sowas wie einen Lesealltag, bestimmte wiederkehrende, ritualisierte Lesegewohnheiten?
Ich fange eigentlich an frühmorgens so mit PIKT, mit dem Newsletter. Der kommt nachts um 2. Da bin ich meistens noch wach, aber ich lese ihn dann doch erst frühmorgens nach dem Aufstehen. Also ich lese nicht alles, sondern ich gucke durch, weil ich finde, die meisten Tipps, die ich da kriege, sind sehr angenehm. Dann gucke ich auch in den anderen, so Facebook und Twitter, was so los ist und gucke mich so durch die, also auch Spiegel Online. Also das ist sozusagen eher so eine politisches Aufstehen und dann lese ich Perlentaucher und das ist sozusagen mein Eintritt wiederum in die Literatur des Tages, weil es ja doch eher ein kultureller Newsletter ist. Und das Lesen mache ich viel unterwegs. Also ich habe eigentlich immer ein Buch in der Tasche. Wenn ich eigentlich schreiben muss, ist es natürlich blöd zu lesen. Ist ja dann irgendwie so wie so eine Übertretung. Passiert natürlich auch häufig, dass ich, wenn ich raus bin aus dem Schreibfluss, dann mich hinsetze und was anderes lese. Versuche ich zu vermeiden, aber dadurch, dass mein Leben ja auch durch viel damit zu tun hat, dass ich irgendwie auch unterwegs bin, um was zu recherchieren. Also ich habe eigentlich immer Bücher dabei, es liegen immer genug Bücher rum und es ist eigentlich selten mal, dass ich denke, ich weiß nicht, was ich lesen soll. Und wenn ich das bei mir zu Hause sage, dann ist es natürlich komplett lächerlich, weil die ganze Wohnung ist voller Bücher, ich kann kaum laufen. Aber es gibt manchmal so Tage, wo man irgendwie ein Bedürfnis nach etwas hat, was man vielleicht gerade ausgelesen hat und wo es irgendwie noch keinen Ersatz gibt. Ja, so. Und dann kann man alles das, was um einen rum ist, nicht so als Literatur nehmen, die man jetzt gerade braucht. Oder,
ja. Das heißt, gibt es auch sowas wie ein wirklich funktionales Lesen, sowas wie eine Hausapotheke, die du hast für bestimmte Zwecke oder Zustände?
Ach so, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann lese ich Ingeborg Bachmann oder so.
Sowas in der Art?
Nein, kann ich jetzt so direkt nicht sagen, aber wäre mal interessant, drüber nachzudenken. Gibt es bestimmt auch. Also es gibt so für bestimmte Stimmungslagen gibt es schon Bücher, also die ich dann wieder in die Hand nehme und vielleicht nochmal drin lese. Und das ist dann vor allen Dingen Lyrik.
Verleihst du Bücher?
Ja, mache ich. Also es gibt sicherlich auch Bücher, die ich nicht so einfach, nein, es gibt bestimmt Bücher, die ich nicht verborgen würde, höchstens an die besten Freundinnen, aber also es gibt so Bücher, die ich sehr schätze, die es nicht mehr gibt. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen abseitig ist, aber das Berliner Mietshaus. Sind 3 Bände von Körver und Geist geschrieben in den 80er Jahren in West-Berlin, die quasi die gesamte Geschichte des Berliner Mietshauses aufgeschrieben haben. Ein Sachbuch, aber große Bildbände. Kosten heute wahnsinnig viel Geld. Also kriegt man im Moment, glaube ich, sogar gar nicht. Und wenn, dann bezahlt man 300, 400 Euro für ein Buch. Und ich finde, das ist so ein, es gibt so Bücher, die möchte man immer bei sich haben. Ja? So die gehören einfach so dazu. Und irgendwann habe ich den 3. Band von einem ganz, ganz guten Freund geschenkt gekriegt, der gesagt hat, bei dir ist er besser aufgehoben. Und seitdem habe ich alle 3 zusammen. Und die würde ich zum Beispiel nicht verborgen. Jetzt mal, um so ein Beispiel zu nennen.
Wie organisierst du dein Bücherregal?
Nach der Wende habe ich so eine Wiedervereinigung gemacht. Ich hatte, auch weil ich viel DDR-Literatur gemacht habe im Germanistikstudium, hatte ich die Bücher nach Österreicher, Schweizer, Bundesrepublik und DDR geordnet. Das habe ich sofort aufgehoben dann. Also, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass das Ende meines Studiums, meines Germanistikstudiums, genau mit der Wende zusammenfiel. Also, es gab dann auch keinen Grund mehr, der aus der Arbeit herauskam. Also, da habe ich was verändert, aber ich habe zum Beispiel nicht die gesamte deutsche Literatur zusammengestellt, sondern ich habe es dann wirklich, weil ich eben doch noch auf die alte Art Germanistik studiert hatte, noch so nach Epochen. Ja? Also, ich habe so Mittelalter bis ja, Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und dann habe ich quasi erste Hälfte 20. Jahrhundert extra, also sowas wie Walter Benjamin oder Franz Jung, also so die ganzen Sachen aus so einer Epoche, die mich auch wahnsinnig interessiert, die ist nochmal extra. Und dann gibt es noch eine Handbibliothek mit den Sachen, an denen ich arbeite, also die quasi meine Arbeitsgrundlage sind. Das ist so in meinem Arbeitszimmer. Ansonsten sind die Bücher in der ganzen Wohnung verteilt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe, sage ich zu meinem Freund, morgen wird hier aufgeräumt.
Morgen fliegt alles raus.
Da fliegen alle Bücher raus, die ich nicht mehr angucken werde. Aber ich habe auch noch so Lesebücher aus DDR-Zeiten, weil ich einfach mit arbeiten muss. Ja? Und dadurch ist die Bibliothek zum Teil halt mit grottiger Literatur gefüllt, die aber wiederum für meine Arbeit wichtig sind, ja? Die man jetzt nicht so einfach wegschmeißen kann.
Weil du viel mit vorgefundenem Material arbeitest.
Genau, ich arbeite halt auch mit so Kollektivplänen der 50er Jahre und dann habe ich halt das Buch Kollektivleitung Tralala vom VEB Wirtschaftsverlag Berlin noch bei mir rumzustehen und das Buch ist leider 4 Zentimeter breit, also nimmt viel Platz auch in der Wohnung ein. Also solche Sachen habe ich viel. Da denke ich immer, die müssen eigentlich als erstes weg, aber die brauche ich halt, ja.
Deine 3 liebsten Lektüren.
Also das erste Buch, das ist ein Kindheitsbuch, das kenne ich, glaube ich, seit ich 3 bin oder 2. Das habe ich bei meiner Großmutter im Bücherschrank gefunden. Das hat ursprünglich meinem Onkel gehört. Das ist auch noch ein Stempel drin. Der hat seine Bücher durchnummeriert, das war sein 9. Buch, Lutz Gröschner. Ich habe das durchgestrichen, habe meinen Namen reingeschrieben. Das ist ein Buch, das ist ganz, ganz viele Jahrzehnte nicht erhältlich gewesen. Das ist, glaube ich, vor 2 Jahren hat es der Kinderbuchverlag wieder aufgelegt. Der Autor ist Jens Siegsgaard und das Buch heißt Paul allein auf der Welt, illustriert von Arne Ungermann. Und meine Ausgabe ist 1949 im Alt-Berliner Verlag Luzi Groscher erschienen. Und erzählt wird eigentlich die Geschichte, wie ein Kind frühmorgens aufwacht und seine Eltern sind nicht da. Und er hat irgendwie erstmal kein Problem damit und geht auf die Straße und da ist auch kein anderer Mensch. Und dann macht er alles das, was er sonst nicht kann. Und also er geht in eine Hotelküche und versucht sich was zu braten. Er fährt Straßenbahn als Fahrer, er fährt mit der Feuerwehr, er holt das Geld aus der Bank. Aber je mehr er macht, desto trauriger wird er eigentlich, weil er es mit niemandem teilen kann. Also diese absolute Einsamkeitsgeschichte. Also das, was jedes Kind auch kennt, so dass man irgendwie, keiner ist da und plötzlich ist man so ganz allein auf der Welt und so dieses. Bei uns heißt es dann auch, hat es dann irgendwann auch den Namen, das Paul allein auf der Welt Gefühl gekriegt. Also man hat alles, aber warum? Also man weiß eigentlich gar nicht, warum man das noch hat. Ja? Man braucht es eigentlich auch nicht, weil man auch, es steht für nichts mehr. Ja? Also Geld ist einfach nur ein Gegenstand, mit dem man nichts mehr anfangen kann. Und er wird immer trauriger und dann fährt er halt am Ende gegen den Mond mit dem Flugzeug. Und dann löst es sich auf, weil es ein Traum war. Aber einfach dieses, ich weiß noch, dass ich das als erste Mal vorgelesen bekam, dachte irgendwie so, ja, wo endet das jetzt? Ja? Also das ist irgendwie nur ein Traum war. Das war dann fast enttäuschend. Ja. Aber das ist so eine Urgeschichte. Und ich war dann so begeistert, als ich über Inge Müller arbeitete, dass die versucht hat, das Buch fürs deutsche Theater als Stück zu bearbeiten und daran gescheitert ist. Ich glaube auch, sie ist, hat sich also in der Arbeit daran auch, ist sie dann gestorben. Und Jahre später gab es dann ein Interview von Heiner Müller mit Thomas Brasch, also beides Autoren, die ich sehr schätze. Und beide hatten so fragten so nach ihrem Lieblingsbuch und unisono kam so Paul allein auf der Welt. Also so also völlig klar, dieses Buch ist es. Ja. Und in meiner Kindheit kannte das niemand. Also es war einfach so aus dem Bewusstsein heraus, einfach weil es nicht mehr erhältlich war. Aber das ist so mein Urbuch. Und ich glaube, dass viele der Geschichten genau aus dieser Konstellation heraus geschrieben werden, ja. So, also diese Einsamkeit und Alleinsein und früher nicht allein gewesen und so Erinnerungen an Zeiten, wo viele da waren. Und ja, das ist sozusagen das Urbuch. Eigentlich könnte ich auch das als einziges nehmen, weil danach, alles, was danach kam, halt entweder Variationen davon waren oder Variationen von anderen Sachen. Aber es war so, das ist sozusagen der Urgrund des Lesens.
Kannst du vielleicht noch ein Buch nennen, was dafür steht, wie du selbst schreibst? Also was vielleicht diese Genregrenzen überschreitet.
Also es waren zwei Urbücher, die dafür stehen. Das eine ist Svetlana Alexievich, Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Das war das erste Buch, was in der DDR von ihr herauskam, Ende der 80er Jahre. Und da hat sie Interviews mit Frauen gemacht, die als Scharfschützinnen der Roten Armee im Krieg waren. Und wie sie, als sie wieder zurückkamen, der Krieg vorbei war, eben aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden sind, wenn sie weiterhin das als einen Lebensmittelpunkt gesehen haben. Also sie durften eigentlich nicht mehr sagen, dass sie Scharfschützen waren, weil das verstand keiner mehr. Haben auch wahnsinnig, die meisten hatten sehr große Schwierigkeiten, so in den Alltag zurückzukehren. Ne? Also einfach, weil sie als Frauen eben in dieser Armee gekämpft hatten und das war eben, da gab es keine Vorbilder für. Ne? Also die waren so völlig, waren die Ersten, die ne, Teil dieser einer Armee gewesen waren. Und das waren alles Interviews und da gab es, da war eben nichts ausgedacht. Und es war aber so verdichtet, dass es Literatur war. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und der zweite, der ähnlich arbeitete wie Svetlana Alexievich und doch wieder auch völlig anders, ist Alexander Kluge. Und da hatte ich so 86 rum ein Buch gelesen. Das einzige, was von ihm in der DDR erschienen war, das war die, der Bombenangriff auf Halberstadt, wo er quasi diesen Bombenangriff, in dem er selber gewesen ist, nochmal auf eine völlig andere Art erzählt, indem er die verschiedensten Protagonisten, die an diesem Tag in der Stadt waren oder über der Stadt, also es geht bis zu den Bomberpiloten, die erzählen quasi wie in so einem großen Gesang. Und es kommen eben auch noch Zeitungsausschnitte oder irgendwelche anderen wissenschaftliche Texte oder so, die dazwischen immer geschnitten sind. Und das ist für mich so eine Form, die für mein eigenes Schreiben auch sehr wichtig geworden ist. Also nicht etwas so in eine Fassade zu kleiden, sondern ohne Fassade zu schreiben. Ja. Und das war so ein, das, die beiden waren so Schlüsseltexte für diese Art des Umgangs mit authentischem Material. Und meine Lieblingsbiografie ist von Fritz Mirau, Das Verschwinden von Franz Jung. Das kennt überhaupt niemand, das hat sich überhaupt nicht verkauft. Aber es ist für mich die beste in Deutschland geschriebene Biografie seit 20, 30 Jahren. Und lebt davon, dass jemand sich 20 Jahre mit einem Gegenstand befasst hat. Auch, dass er wirklich alles gefunden hat, was vorher noch niemand gefunden hatte. Also man merkt diesem Buch eine wahnsinnige Materialfülle an. Und er beschreibt das Verschwinden. Also er beschreibt nicht die Präsenz einer Person, was in der Biografie geht es immer um die Präsenz einer Person, was hat sie gemacht, sondern er erzählt davon, wie dieser Typ versucht zu verschwinden und wie er verschwindet. Und das ist quasi wie eine Spiegelung zu einer Autobiografie von Franz Jung, Der Weg nach unten. Und er beschreibt all die Mirau beschreibt alle Leerstellen, die in dem Weg nach unten nicht vorkommen. Und man muss aber, und das ist das Großartige an dieser Biografie, den Weg nach unten nicht lesen, sondern man bekommt es durch dieses Verschwinden und durch das Leerstellenbeschreiben, bekommt man dieses faszinierende, facettenreiche und mit wahnsinnigen Wendungen versehenes Leben erzählt. Und auf eine unakademische und zugleich so wissenschaftlich fundierte Weise, dass ich finde, das ist ein so zu Unrecht vergessenes Buch oder zu Unrecht nicht gelesenes Buch, dass ich eigentlich immer nur sagen kann, das ist, wenn man eine Biografie lesen will, die wirklich diesen Namen verdient, dann muss man Fritz Mirau lesen.
Okay, liebe Hörerinnen, habt ihr eure Stifte gespitzt und alles notiert? Das waren die vier Empfehlungen von Annette Gröschner. Und ich bedanke mich so sehr, dass du da warst. In der nächsten Folge habe ich gleich zwei Gesprächspartnerinnen zu Gast. Marlene Stark und Anna Gien.
Sie haben zusammen einen Roman geschrieben, M, der im Februar bei Matthes und Seitz erscheint. Ich spreche mit Ihnen über Ihre Zusammenarbeit, die neben dem Schreiben auch gemeinsames Lesen einschließt, weibliches Begehren, erotische Literatur und warum Sie Gebrauchsanweisungen für Synthesizer genauso lieben wie die manchmal extrem sexistische Schmuddelliteratur von Männern. Dear Reader, der Literatenfunk, erscheint jetzt jeden dritten Freitag im Monat. Auch bei Deezer, Spotify, iTunes und Apple Podcasts. Dort könnt ihr ihn abonnieren und Sterne vergeben. Eure Anmerkungen könnt ihr uns per Mail an mascha.jacobs@pick.de schicken oder via Instagram. Dort findet ihr uns unter Dear Reader, der Literatenfunk. Diese Sendung wurde produziert von Mia von Matt. Am Mikrofon verabschiedet sich Mascha Jacobs.
Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von pickt.de und Detektor FM.